Die Gecheh-Chabad, der Iran-Podcast. Hi, ich bin Stefanie Rode.
Ich bin Adnan Tabatabai.
Herzlich willkommen zum Iran-Podcast. Wir wollen heute auf die Regionalpolitik schauen, also wollen gucken, wie Iran sich verhält gegenüber Irak, Syrien, Afghanistan, aber natürlich auch im aktuellen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Und diese Frage der Regionalpolitik wollen wir uns deshalb ansehen, weil wir ja bald die US-Wahlen haben werden und die US-Wahlen auch darüber entscheidend sein könnten, wie Iran seine Regionalpolitik fortsetzt, denn wir haben, was Iran-USA-Beziehungen betrifft, das Nuklearabkommen oder das Nukleardossier schon besprochen. Aber ein wahrscheinlich noch viel wichtigerer Aspekt ist Irans unmittelbare Nachbarschaft und die geopolitische Bedeutung, die es für Iran, aber eben auch für die USA hat. Und damit wir da ein bisschen besser hineinsteigen können, dachten wir, widmen wir diese Episode diesem Thema als größeres Hintergrundthema.
Und fragen eben, wie expansiv ist die iranische Politik? Was stehen da für Zielsetzungen hinter? Sind das nur taktische? Sind das langfristig strategische? Wie ideologisch gefärbt sind die? Wie pragmatisch teilweise auch? So ein bisschen, dass wir vermessen können, in welchen Ländern oder ja, in welchen Regionen welche Dinge, sagen wir mal, den Vorzug haben in der iranischen Regionalpolitik, Außenpolitik
dann. Wie schlägt das Pendel da zwischen Ideologie und Pragmatismus und so weiter hin und her? Das wollen wir uns mal heute zu Gemüte führen.
Zuerst wollen wir aber in unserem aktuellen Blog hören, was Iran gerade beschäftigt. Und das klingt so.
Das sind Klänge, die man zurzeit in wahrscheinlich den allermeisten iranischen Haushalten in Iran und außerhalb Irans zu hören bekommt.
Iran trauert nämlich in diesen Tagen und zwar um Mohammad Reza Shajarian. Man kann eigentlich sagen, der berühmteste Sänger und Komponist, den das Land in den letzten Jahrzehnten hatte. Und ich würde sagen, der war ja nicht nur das war ja nicht einfach nur ein berühmter Sänger, sondern der hat ja quasi auch die Schönheit der persischen Kultur und der Poesie verkörpert. Also der war irgendwie Ausdruck dessen und gehörte ja zum kulturellen Inventar des Landes. Also tatsächlich das beim Fastenbrechen oder so, dass man seinen Song hört, dass das einfach für alle klar ist, dass es Teil der kulturellen Riten in diesem Land so.
Du hast es eigentlich auch schon genannt, dadurch, dass du das Fastenbrechen erwähnt hast, dass er nicht nur eine Art Vertonung von persischsprachiger Literatur, Poesie und Geschichte gewesen ist, sondern auch in dem sehr muslimischen Brauch des Fastens mit seinem Rabbena-Gesang Menschen begleitet hat zum Fastenbrechen, indem es nämlich über den iranischen Staatsfunk gesendet wurde.
Eine lange Zeit, dann später ja nicht mehr.
Genau,
ja,
da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Genau, aber das heißt, er hat wirklich Iran über viele, viele Jahrzehnte als großartiger Sänger begleitet, geprägt und
Jetzt red mal nicht so offiziell. Du kennst den doch persönlich. Du hast ihn kennengelernt, ne?
Ich hatte die große Freude, dadurch, dass er ein guter Freund meines auch verstorbenen Vaters gewesen ist, war er häufig sowohl in Iran mal bei uns zu Hause als auch, und das habe ich wirklich sehr lebendig vor Augen, bei uns in Düsseldorf auch zu Hause, als nämlich er mit dem Ensemble des großen, großartigen Komponisten Parviz Meshkatian, der auch verstorben ist und das allerdings schon vor 10 Jahren ziemlich genau, mit dem Ensemble von Parviz Meshkatian, Aref, hatte er mehrere Tourneen auch durch Europa, Mohammad Reza Shajarian, und war auch dann mal in Düsseldorf, Robert Schumann-Saal. Und an den Abenden, bevor sie dort aufgetreten sind oder auch danach, waren sie auch mal bei uns zu Hause. Und da habe ich diese Seite, diese sehr an Poesie orientierte Seite von Jajajon auch nochmal kennengelernt, indem nämlich stundenlang, man muss wirklich sagen stundenlang, weil ich habe dann als kleiner Teenager irgendwann die Lust verloren, mit zuzuhören, über verschiedene Gedichte und wie sich diese auch in Musik transferieren lassen, die Rhythmik von Poesie und von Gedichten, wie sich die singen lassen. Und dann haben er, mein Vater und noch andere aus dem Ensemble ganz ewig über Gedichte gesprochen. Und das war natürlich, da hat man diese besonders kulturliebende Seite an ihm sehr stark kennengelernt.
Und ist das dann auch jemand, der einfach mal anfängt zu singen? Also der dann da so eine private Session quasi gemacht hat mit deinem Vater? Oder also, wie stellt man sich das vor?
Es ist tatsächlich so, dass er, während er auf Tournee ist, darauf geachtet hat, nicht mehr zu singen als notwendig.
Ach, um die Stimme zu schonen?
Um die Stimme zu schonen. Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, wir hatten wirklich beide Szenarien, dass die vor einem Auftritt bei uns zu Hause waren und nach einem Auftritt. Und bei beiden Szenarien schont ein Sänger wie er, die großen Profis schonen dann die Stimme. Mhm. Und dann wird vielleicht mal leise was vor sich hingesummt. Das hat dann aber eher der Komponist Mishka Tion gemacht. Also jetzt, wo du es fragst, wird mir das auch richtig bewusst. Diese Sachen, dass die auch mal, oder Sessions, wo im Grunde genommen mal einfach gefreestyled wurde, das fand eher in Iran statt, außerhalb von irgendwelchen Tourneen.
Weil das ist ja so ein bisschen das, was vermutlich auch viele Iranerinnen und Iraner so assoziieren mit ihm, wenn man denkt, oh Gott, der war bei mir zu Hause. So, dass man direkt so eine Session mit ihm, so eine persönliche Session mit Shajarian, das ist ja irgendwie sowas, also wovon vermutlich sehr viele träumen. Ne?
Also diese Privatsessions, von denen du sprichst, hat es in einer Zeit gegeben, in der öffentliche Auftritte, und das ist ganz, ganz weit zurück zu den Anfangsjahren der Revolution, wo es noch überhaupt nicht klar war, ob es überhaupt Live-Konzerte dieser Art geben wird. Da hat es wirklich viele Versammlungen oder Treffen gegeben bei Leuten zu Hause, bei Freunden dieser Musiker, wo die dann auch tatsächlich so eine private Session mal abgehalten haben. Aber das war wirklich dann in einer Zeit außerhalb von tatsächlich stattfindenden Tourneen oder Aufnahmen. Denn nochmal, Sänger diesen Kalibers singen nicht, außer wenn sie gerade wirklich entweder in irgendeiner Form proben oder eine Aufnahme machen oder live irgendwo in einem Konzertsaal sind, weil sie ihre Stimme entsprechend schonen müssen.
Es wird gerade viel darüber diskutiert, wo er stand, wofür er stand natürlich auch, aber wo er stand in Bezug auch auf das komplette System des Irans. Also er wurde ja am Anfang, das haben wir gerade ja schon erwähnt, tatsächlich auch aufgenommen in dieses Ramadan-Programm, das eben beim Fastenbrechen sein Lied gespielt wird und das so Teil dieses Ritus eben ist. Dann wurde er aber rausgenommen und jetzt, glaube ich, fast 11 Jahre überhaupt nicht mehr gespielt im Radio. Was ist da passiert und wie kann man ihn jetzt so im Nachhinein positionieren in Bezug auf dieses System?
Ja, also ich glaube, dass jemand wie Mohammad Reza Shajarian und viele, viele andere Künstler, ob es Musiker sind oder andere, die nimmt die Alltagsrealität des Landes auch durchaus mit. Und die nimmt es durchaus mit, wenn Menschen leiden. Und wenn es Situationen gibt, wie zum Beispiel 2009 nach den sehr, sehr umstrittenen Wahlen und der grünen Bewegung und den Protesten und den Niederschlagungen und so weiter, das war ein Moment, wo er sehr, sehr deutlich sich auf die Seite der Demonstranten gestellt hat und sehr deutlich gemacht hat, dass denen Unrecht getan wird, dass man Demonstrationen so nicht niederschlagen darf. Und dann gab es ja diesen berühmten Ausspruch damals von dem vermeintlich wiedergewählten Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad, der die Demonstranten Khasokhoshok, sowas wie Dreck und Staub, genannt hat. Und in einem Interview hat dann Shajarian gesagt, ja, okay, wenn du sagst, das ist Dreck und Staub, dann bin ich jetzt die Stimme vom Dreck und Staub. Und somit hat
man sich, Sedoye Khaso Khoshakasta.
Exakt. Aha, dann hat er genau das gesagt, exakt. Ja. Und damit hat er sich natürlich politisch positioniert. Dann hat er auch nicht mehr gewollt, dass der Staats- und Rundfunk seine Musik spielt. Danach hat natürlich der Rundfunk behauptet, wir möchten die Lieder von ihm nicht spielen. Shajarian hat behauptet, ich möchte nicht, dass meine Lieder gespielt werden. Dadurch hat das in den letzten Jahren durchaus so eine in der Öffentlichkeit Spannung gegeben. Und das hat sich ja auch geäußert am Todestag von Mohammad Reza Shajarian vor dem Krankenhaus.
Genau, da waren dann einige Menschen, die spontan protestiert haben. Natürlich war das auch, da war viel Trauer mit dabei. Aber einige haben dann eben so Slogan gerufen gegen das Staatsfernsehen und sich darüber beschwert, wie man eben mit diesem, ja, doch sehr wichtigen, bedeutenden Kulturmenschen umgegangen ist
also
in den vergangenen Jahren.
Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren, in denen es immer wieder Demonstrationen hier und da gegeben hat, hat ein Slogan, der sich gegen den Staatsrundfunk richtet, immer wieder gehalten. Und das ist dieses Nangema, Sedao, Simoyema. Das ist sowas wie, wenn man es vielleicht übersetzt, unsere größte Schwäche, unser größtes Problem ist unser Staatsrundfunk. Sedao Sima ist quasi die gängige Bezeichnung für den Staatsrundfunk. Und damit hat man natürlich unmittelbar nach der Bekanntgabe des Todes von Mohammad Reza Shajarian sagen wollen, unser Staatsrundfunk hat diesen Mann nicht gewürdigt. Und das hat ihn natürlich ein Stück weit auch zu einer Figur gemacht, die auch häufig im politischen Kontext gesehen wurde. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich es problematisch finde, wenn er jetzt zum Beispiel in manchen Medien als Dissident oder Oppositionsfigur genannt wird. Ich denke, das geht dann wiederum zu weit. So offen politisch mit eigener Agenda oder in irgendeiner Form sich als Oppositionsfigur begreifend, das wird ihm, glaube ich, nicht gerecht.
Aber es war, das hast du ja auch schon gesagt, eine Stimme. Jemand, der seine Stimme auch einzusetzen wusste, dann zum Beispiel 2009 für die Bewegung, um zu sagen, was eben das Richtige wäre und was falsch läuft. So.
Vor
also,
allen Dingen,
da hat er sich schon rausgewagt. Ne? Das muss man ja auch, da muss man ein gewisses Standing haben, um das machen zu können, um wissen zu können, ich lebe weiter im Iran, ich will auch nicht ins Exil und ich traue mich, meine Stimme jetzt einzusetzen gegen dieses Regime.
Ja, und er hat für meine Begriffe viel mehr für die aus seiner Sicht ungerecht Behandelten gesprochen. Also er hat eher für sie gesprochen, als dass er gegen irgendwen geredet hat. Man kann natürlich sagen, das eine bedeutet automatisch auch das andere, aber ich finde es wesentlich, dass man das unterscheidet, ob man sich auf die Seite von jemandem stellt oder nur gegen etwas. Und da hat er tatsächlich den Menschen das Gefühl gegeben, seine Stimme gehört der Bevölkerung Irans, seine Stimme gehört Iran als Land und gehört jetzt zum Beispiel nicht dem Staatsrundfunk. Und das sind natürlich Momente, ganz klar, da hatte das Ganze eine starke politische Dimension. Seine gesamte Geschichte, sein Werk ist aber, denke ich, vor allen Dingen das Musikalische, das Musische, das Poetische in seinem Gesang. Und ich denke, das sollte im Vordergrund stehen.
Und die Frage ist, was kommt jetzt? Also natürlich bleibt sehr viel von seinem Werk, was er quasi den Iranern auch geschenkt hat. Aber kann da jemand nachfolgen? Gibt es Personen, die da in Frage kämen, die ähnlich quasi beliebt und berühmt sind?
Es gibt natürlich berühmte Sänger weiterhin in Iran, die niemals an Mohammad Reza Shajarian rankommen. Und wenn man sagt, die kommen nie dran, dann geht es einfach darum, dass die verschiedenen Gesangstechniken im traditionellen iranischen Gesang, da geht es viel um Technik, da geht es viel um Tonlagen. Und Mohammad Reza Shajarian ist einer der wenigen, der in allen Tonlagen eine sehr, sehr angenehme Stimme hat. Es gibt andere, die können die tieferen Tonlagen gut singen. Bastami zum Beispiel, der damals ganz dramatisch bei dem Erdbeben in Bam 2006 verstorben ist, der hatte eine sehr, sehr schöne Stimme, wenn er in tieferen Tonlagen unterwegs war. Wenn es höher wurde, wurde es ein bisschen, ich will nicht sagen krächzend, aber sehr dünn, was auch ein Charakteristikum seiner Stimme war. Gurbani ist jemand, Solor Arili ist jemand. Das sind alles Namen, die sind recht bekannt, aber Shajarian ist somit quasi auf ewig eine, ich denke mal, unvergleichbare Stimme.
Außer vielleicht mit seinem eigenen Sohn, ne?
Ach so, ja, also, genau. Dann würde
wenn man
quasi
mal so
das
in
Wort
die Richtung
erben.
Schaut. Ja, genau, richtig. Also tatsächlich beerbt so. Der hat ja eine ähnliche Stimme.
Absolut, und er sieht ihm auch wirklich sehr ähnlich, also vor allem, wenn man die Bilder der Jugend von Mohammad Reza Shajarian auch sieht. Du hast natürlich vollkommen recht, Humayun Shajarian hat sich auch mehr und mehr jetzt einen Namen gemacht und ist auch quasi ein Shajarian in his own right, also nicht mehr nur der Vater, der Sohn von Mohammad Reza. Und natürlich blickt jetzt alles auf ihn und alle werden auch in ihn hinein projizieren, dass sie ihren Vater vermissen. Und wir haben ja heute Nachmittag kurz vor unserer Sendung darüber gesprochen. Ich möchte mir gerade nicht vorstellen, was in der Mailbox, sowohl im Telefon als auch bei der E-Mail-Inbox von Humayun Shajarian zurzeit los ist, wie viele Menschen teilhaben wollen an der Trauer, wie viele Menschen sich wahrscheinlich sogar ekelhafterweise irgendwie draufsetzen, aber das muss man jetzt gar nicht betonen, sondern wirklich, wie viele Menschen, weil eine ganze Nation um diesen Mann trauert und die dann in dem Sohn, und das macht man in einem iranischen Kontext noch viel mehr, als man es vielleicht in Deutschland machen würde, ist natürlich dann der Sohn besonders wichtig und er hat es nun mal auch verkörpert, dadurch, dass er ja auch selber Sänger ist, und deswegen wird da momentan sehr, sehr viel bei ihm reintrudeln.
Jetzt haben wir so viel über seine Stimme gesprochen, dass wir tatsächlich auch noch mal reinhören müssten, oder? Was denkst du?
So, ich denke
Ende,
auch, wir
zum
sollten,
Abschluss, dann haben wir einmal den Vater, einmal den Sohn gehört.
Das ist eine gute
machen
Idee,
wir so.
Machen wir. Aber Steffi, bevor wir das Kapitel Shajarian abschließen, eine Sache, die mir da noch einfällt, ist, ich habe ja quasi betont, dass sich Künstler wie Shajarian vor allen Dingen als Unterstützer für diejenigen, von denen sie sagen, sie leiden, auf deren Seite stellen sie sich. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Interview von Shajarian, wo er in dem Interview sagt und dann anfängt zu weinen, wenn ich eine ältere Frau sehe, die in einem Müllcontainer nach verwertbarem Müll sucht, dann bricht mir das Herz. Und dann fängt er halt auch an zu weinen. Und ich denke, es ist fair zu sagen, dass es viele Künstler wie Shajarian gibt, die dieses Leid der eigenen Bevölkerung wirklich mitempfinden. Und dieses Leid entsteht ja zum einen, weil diese Menschen in einem Kontext leben, wo ihnen zum Beispiel auch die Situation im Land, die autoritären Strukturen kaum Luft zum Atmen geben. Und dann kommt aber nochmal dazu, und ich denke, darüber müssen wir ja heute auch sprechen als zweiten Block, die Situation, die sich durch die Wirtschaftsmisere im Land die dadurch entstanden ist, dass es diese Wirtschaftsmisere gibt. Und jetzt gab es nämlich eine neue Runde von US-Sanktionen. Die könnte man ja meinen, das sind einfach nur nochmal Sanktionen. Aber diese sind diesmal vielleicht sogar wirklich nochmal fataler als zuvor, weil sie tatsächlich humanitären Handel mit Iran fast unmöglich machen.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja. Mega Transition gerade von Shajarian zu den harten Themen hier mit Sanktionen übrigens.
Ja, tut mir
leid. Ich finde, du machst in diesem Podcast langsam so ein PhD in Transition. Also du kannst, glaube ich, nach diesem Podcast von jedem Thema sehr sinnvoll überleiten.
Ich hoffe, dass das andere auch als sinnvoll erachten, dass man von Shajarian und wirklich musischem Genuss zu Sanktionspolitik der USA kommt.
Ja, aber ich meine, es ist ja tatsächlich so.
Es hängt
also
miteinander zusammen.
Das Leiden. Ja. Der Menschen vor Ort, genau, die dann eben nicht mehr die medizinischen Güter bekommen.
Und es ist auch wirklich wichtig, dass wenn man sich, und das nehme ich jedem Menschen ab, solidarisiert mit dem Leid der Iraner, die sie aufgrund der politischen Strukturen erfahren, muss man eben auch auf das Leid der Iraner, das sie erfahren, aufgrund von US-Sanktionen zu sprechen kommen.
Ja, und da fragen sich jetzt natürlich viele, Moment mal, aber es waren doch ganz explizit, die humanitäre Hilfe und medizinische Güter waren ja ausgenommen von den Sanktionen, ne? Und
ja.
Da ist jetzt aber der Catch sozusagen, dass Banken sanktioniert wurden, iranische Banken, die de facto diese Zahlungsabwicklung gemacht haben, also
richtig.
Eben diese humanitäre Hilfe erstmal ermöglicht haben, dass die ins Land kommt. Und die wurden jetzt sanktioniert. Das heißt, dadurch hat sich diese Problematik so extrem verschärft.
Und wenn du dich erinnerst an unser Gespräch mit Bijan, da war ich ja auch so stolz, weil ich es endlich mal verstanden habe, dass es natürlich humanitäre Güter gibt, die ausgenommen sind von Sanktionen, aber selbst die müssen ja bezahlt werden mit einem Geldtransfer, müssen transferiert werden, ein Shipment muss es geben, was sanktioniert wird und die Versicherung dieses Shipments. Und du hast vollkommen recht, die Banken, die dafür zuständig gewesen sind auf iranischer Seite, es wurden 18 neue Banken auf die Sanktionsliste gesetzt, zum Teil private, und diese Banken sind jetzt im Grunde genommen auf einer schwarzen Liste, mit der europäische oder internationale Banken nicht tun dürfen. Jetzt gibt es, muss man dazu sagen, für die europäischen und internationalen Banken, die mit Iran noch Handel im humanitären Bereich machen wollen, die sogenannte Lizenz L, ich weiß nicht, wofür das L steht, von OFAC, von dieser Office for Foreign Asset Control des US Treasury Departments, der im Prinzip der Finanzbehörde dort in den USA. Diese Lizenz L erlaubt es, quasi eine Ausnahmeregelung zu haben, um Handel mit Iran zu machen, über Güter, die nicht sanktioniert sind. Nun muss man sich aber eben vorstellen, wenn man sich die Wucht und den Eifer des Sanktionsregimes der USA ansieht und das, was Banken blüht, die sich nicht an die Sanktionen halten, wird jede Bank davor zurückschrecken, eine solche Lizenz L entweder zu beantragen oder aber, wenn sie sie haben, zu nutzen. Denn das macht, ist für ihr Geschäft unter Umständen einfach ein wirklicher Todesstoß. Und das ist eben fatal in einer Zeit, in der wir heute wieder eine Rekordzahl in Iran verbucht haben, was die Todeszahlen der Corona mit Corona-Bezug betrifft und die Infektion.
Und da kommen jetzt ja verschiedene Druckpunkte zusammen, ne? Also du hast ja zum einen ohnehin schon die Argumentation, dass bestimmte medizinische Güter dual use seien und deshalb eben nicht in den Iran gelangen dürfen. Also das ist bei so bestimmten Luftfiltern oder so oder auch bei den Oxygen-Vorrichtungen, ich weiß gar nicht genau was, aber das sind so Teile, die eigentlich essentiell gerade in der Corona-Krise sind, die dürfen ohnehin nicht eingeführt werden. Dann hast du die hausgemachte Problematik des Missmanagements und natürlich auch durch die Sanktionen die fehlenden Ölgelder. Das heißt, der Staatshaushalt leidet sehr. Man kann gar nicht so viel, man könnte theoretisch gar nicht so viel jetzt importieren, wie man bräuchte. Und ein weiterer Faktor, der auch so ein bisschen aus dem Blick gerät manchmal, sind ja die Lobbygruppen in den USA, die extrem genau das, was du eben beschrieben hast, voranbringen, nämlich versuchen, so Naming und Shaming zu machen. Also da ist jetzt auch eine Recherche rausgekommen über diese Organisation United Against Nuclear Iran. Und die versuchen eben bestimmte Verkäufer von legalen medizinischen Gütern zu shamen und zu sagen, guck mal, die handeln mit Iran, die in ein schlechtes Licht zu rücken. Daraufhin machen die das dann nicht mehr. Das heißt, selbst diese wenigen, die sich das noch getraut haben, werden jetzt eben so schlecht dargestellt, dass das für die dann sich nicht mehr rentiert.
Richtig. Und das ist unfassbar dramatisch. Wenn wir uns nochmal erinnern, betrifft das ja nicht nur irgendwelche privaten Banken und Unternehmen, sondern sogar den Internationalen Währungsfonds. Eine europäische Institution, die also an der Spitze eine europäische Präsidentin momentan hat, Vizedirektor ist immer ein Amerikaner. Der IWF ist nicht in der Lage, Iran einen ihm zustehenden Kredit von 5 Milliarden Dollar zu gewähren. Der IWF hat nochmal zum Hintergrund Anfang März diesen Jahres einen 50 Milliarden Paket zusammengestellt, um Ländern, die besonders hart von Corona betroffen sind, ein Soforthilfspaket zuzustellen. Und Iran ist als einzahlendes Mitglied dazu berechtigt, auch einen solchen Kredit zu bekommen. Und das erste Mal seit 1963 hat Iran gesagt, wir möchten einen IWF-Kredit. Und der wird von den USA effektiv geblockt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich die Board-Members oder die Board-Mitglieder in der IWF nicht trauen, sich für Iran es sich mit den Amerikanern zu verscherzen. Denn nehmen wir mal zum Beispiel an, sie würden die Amerikaner überstimmen im IWF, das könnten sie tatsächlich tun mit ihrem Stimmrecht, dann würde man die Amerikaner vielleicht verlieren für 2 bis 3 bis 5 andere Kontexte, wo Corona-Hilfe wichtig ist, wo die Amerikaner das dann als Druckmittel benutzen. Und das ist eine Situation, wo vor allen Dingen die iranische Bevölkerung im Moment vor einer katastrophalen Situation steht.
Und natürlich, das hast du auch in der Einleitung vorhin ja schon gesagt, ist auch die Frage oder beziehungsweise die Sanktionen werden ja häufig damit begründet, wie Iran sich in der Region verhält. Und dass darüber eben versucht wird, die Regionalpolitik des Iran zu verändern, vor allen Dingen, was eben die Länder Syrien, Libanon, Irak, Afghanistan angeht, wo die Amerikaner natürlich auch große, lange Zeit zumindest, viele Interessen hatten und viel Militär. Ja. Lass uns darauf schauen, vielleicht auch vor dem Hintergrund des aktuellen Konflikts, der jetzt wieder aufgeflammt ist in Bergkarabach, der Region, umstritten zwischen Armenien und Aserbaidschan. Aserbaidschan versucht gerade mit hochmodernen Waffen, auch mit vielen Verlusten, muss man sagen, Gebiete zurückzuerobern. Armenien sträubt sich dagegen, schlägt ebenso massiv zurück. Das ist ein ganz alter Konflikt, der jetzt nochmal aufgekommen ist. Und die Iraner haben sich offiziell neutral positioniert, wollen auch vermitteln. Nimmst du denen das ab? Also natürlich als offizielle Strategie, klar. Aber man hat ja jetzt auch schon so im Hintergrund gehört, dass es angeblich Unterstützung gibt für die armenischen Truppen. Es gab diese Meldung, dass Proteste von Aseri, also den Aserbaidschanern, von denen ja 10 bis 20 Millionen tatsächlich im Iran leben, also eine riesige Minderheit, dass die unterdrückt wurden von den Sicherheitskräften. Also gibt es da vielleicht doch eine Tendenz, die sich ablesen lässt, dass man mehr Richtung Armenien geht und eher diese Seite unterstützen wird?
In der Tat ist dieser Konflikt insofern sehr interessant, als dass Iran bei dem armenisch-aserbaidschanischen Konflikt auf den eigenen Vielvölkerstaat blicken muss. Du hast schon angesprochen, eine sehr große Minderheit im Land sind Aseris. Der Revolutionsführer Ayatollah Khamenei ist selber auch Aseri und es gibt auch andere Aseris in hohen Rängen der Politik. Ebenso sind die Armenier unendlich bedeutend als also mehrheitlich christliche Minderheit in Iran. Und nochmal ganz kurz ein Schwenk zu unserem Musikblock in unserem Podcast heute. Was fällt dir auf bei den Namen Shajarian, Meshkatian, Cheknovarian? Das sind alles sehr armenische Namen. Und diese Bedeutung der armenischen Kultur auch in Iran ist unheimlich wichtig. Und in der Geschichte des Konflikts um Bergkarabach hat man eigentlich Iran tatsächlich eher auf der Seite Armeniens gewähnt. Und wenn man heute sich ansieht, aus welchen verschiedenen Teilen des politischen Systems Statements kommen, dann hat man sehr versöhnliche, vermittelnde Aussagen aus dem Umfeld des Außenministeriums, die also natürlich auch sagen, hier darf keine der Parteien die Land der anderen Seite rauben. Also man versucht, sich sehr neutral zu positionieren. Und dann gibt es manche, die sehr ideologisch aufgeladen sich stark auf die aserische Seite stellen und sagen, das sind im Prinzip unsere schiitischen Schwestern und Brüder. Und so hat man das Gefühl, dass hier irgendwie eine widersprüchliche Positionierung erfolgt. Ich würde aber sagen, diese widersprüchliche Positionierung, wenn ich das noch ergänzen darf, ist notwendig, wenn man nämlich sich auf eine Seite stellen würde, würde man eine große, bedeutende Minderheit im Land komplett von sich entfremden. Wir haben ja sowieso mal vor, das Thema Vielvölkerstaat in Iran auch aufzugreifen. Dem werden wir heute nicht gerecht, aber das machen wir noch. Und unter dieser Prämisse muss Iran da auch aufpassen, sich nicht zu eindeutig auf eine der beiden Seiten zu stellen. Und insofern ist das für Iran eine sehr missliche Lage auch im Moment.
Und vielleicht auch noch ein Aspekt sind energiepolitische Erwägungen, ne? Also dass man tatsächlich auch überlegen muss, es gibt ja diesen Plan, iranische Häfen zu verbinden mit Russland, eben durch Aserbaidschan und solche Dinge. Also dass man da auch mitbedenken muss, wir können es uns nicht verscherzen. Und ich meine, in den 90er Jahren hat Iran ja schon mal in diesem Konflikt versucht zu vermitteln und war sehr viel enger auch an Aserbaidschan. Dann hat man sich ein bisschen entfernt von Aserbaidschan. Auch weil dort die Islamische Partei verfolgt wurde und also es gab verschiedene Gründe. Auf jeden Fall ist das immer so eine leichte Annäherung und dann wieder eine Distanzierung, weil man eben weiß, man ist in einer gewissen Weise aufeinander angewiesen und muss eben auch, genau wie du gesagt hast, schauen, dass man die Minderheiten im eigenen Vielvölkerstaat einigermaßen quasi bei Laune hält, ne? Also dass die nicht auf einmal Proteste.
Iran kann es sich auch wirklich nicht leisten, einen komplett feindseligen Staat in unmittelbarer Nachbarschaft, in diesem Fall im Norden. Das ist wirklich dann nochmal nicht zu unterschätzen. Ein Aspekt, der auch sicherlich nicht unerheblich ist, Steffi, ist auch das israelisch-aserbaidschanische Verhältnis. Wir erinnern uns an die Explosion in Natanz. Und da hat sich in Iran lange Zeit dann plötzlich das Gerücht erhärtet, dass dieser Angriff über Luft passiert ist und dass das, was über Luft passiert ist, quasi der Angriff einer sogenannten Kamikaze-Drohne oder Suicide-Drone gewesen ist. Das ist mir deshalb wieder in Erinnerung gekommen, weil jetzt der Einsatz genau dieser Drohnen im Aserbaidschan-Armenien-Konflikt erwähnt worden ist. Da gab es einen langen Bericht, ich glaube sogar bei Zeit, kann man mal nachgucken, mal Kamikaze-Drohnen Aserbaidschan googeln. Die wurden dort eingesetzt und die Israelis hatten Aserbaidschan mit diesen Kamikaze-Drohnen ausgestattet. Und jetzt ist plötzlich in Iran so eine Art Huch-Moment, so nach dem Motto, wenn das bei Natanz eine solche Suicide-Drone war, von wo wurde sie denn gelauncht? Von wo ist sie quasi losgeflogen? Könnte es eine Drohne gewesen sein, die aus Aserbaidschan gestartet ist. Das ist alles noch in einer Phase von Spekulation und da wird gerade viel drüber diskutiert. Aber ich glaube, es ist trotzdem erwähnenswert, weil das in den Köpfen der Iraner, vor allen Dingen diejenigen, die sich mit sicherheitspolitischen Fragen beschäftigen, im Moment echt eine wichtige Frage ist. Und natürlich sind das Dinge, die können nur wirkliche Experten am Ende verifizieren oder herausfinden, aber das geht gerade in vielen Leuten vor im Kontext mit diesem Konflikt auch. Also welche sicherheitspolitischen Risiken erwartet Iran, wenn es sich zum Beispiel zu sehr mit Aserbaidschan, es sich mit denen verscherzt. Also das ist ein wichtiger Faktum noch.
Da klingen jetzt schon so zwei grundlegende, sagen wir mal, Motivationen für eine Regionalpolitik oder Außenpolitik an. Also zum einen dieser Pragmatismus, also der kühle Blick quasi auf den eigenen Vielvölkerstaat, zu sagen, wir können es uns nicht verscherzen mit den Minderheiten, wir müssen ausgewogen sein, zumindest nach außen hin, was Armenien und Aserbaidschan in dem Konflikt angeht. Andererseits aber darüber auch dieser ideologische Motivationsfaktor mit Bezug auf Israel. Und ja nicht nur Israel, sondern auch letztlich die USA. Und das ist ja auch ein Faktor in der Regionalpolitik, den man nicht unterschätzen darf, dass man sich sieht als eine Widerstandsmacht, als Achse des Widerstandes. Das wurde ja auch geprägt als Slogan nach der Revolution gegen Besatzungsmächte jeglicher Form. Und die werden eben gesehen in dem Staat Israel und in den USA. Ja. Das heißt, hier haben wir auch schon so zumindest latent beide Elemente des Pragmatismus und eben der ideologischen Motivation einer Regionalpolitik.
Richtig. Und bei ideologischer Motivation können wir eigentlich auch nochmal zwei Säulen aufmachen. Nämlich eine wäre die religiöse Ideologie, die wiederum kann panislamisch sein, also dass die Islamische Republik mit dem Anspruch, die gesamte Umma weltweit, also alle Muslime weltweit zu erreichen, da kann der Anspruch sein, dass man zum Beispiel sagt, Israel besetzt muslimischen Lebensraum und das ist per se für die Islamische Republik ein Grund, diesen Staat nicht anzuerkennen.
Das war ja vor allen Dingen in den Anfängen, also nach der Revolution, direkt von Khomeini, sehr stark eine Argumentation, ne? Also zu sagen, wir wollen eben die gesamte muslimische Welt beschützen auf irgendeine Art.
Genau, es ist ja nicht die schiitische Republik Iran, sondern die Islamische Republik. Und da ist es eben dann nach so einer Ausrichtung her auch egal, wenn Palästinenser natürlich Sunniten sind und nicht Schiiten. Dann gibt es aber natürlich in dieser religiösen Ideologie in der Außenpolitik auch die schiitische Dimension, die auch stark ausgeprägt sein kann, hier und dort. Und da fällt dann zum Beispiel der Aspekt, okay, Aseris sind auch schiitische Glaubensbrüder und Brüder und Schwestern. Und da ist sicherlich auch eine starke ideologische Ausprägung in dieser Richtung, die vor allen Dingen zum Beispiel auch dafür benutzt wird, um zu mobilisieren, um Truppen zu rekrutieren für bestimmte Einsätze, zu denen wir vielleicht gleich noch kommen. Das ist also die religiöse Seite der Ideologie. Und dann gibt es eben noch die politische, und die hast du angesprochen. Und diese politische ist vor allen Dingen antiimperialistisch. Sie richtet sich zuallererst gegen die USA und gegen die von den USA dominierte Weltordnung, die sich dann zum Beispiel darin manifestiert, dass es den Staat Israel gibt. Wo man in Iran ganz klar sagt, das ist ein Produkt der imperialistischen Ordnung, diktiert durch die USA zum Beispiel.
Wird ja in Europa häufig ganz anders gesehen, ne? Also dass man dem Iran in genau an dem Punkt vorwirft, antisemitisch zu sein, ganz klar. Also wenn man sagt, das ist eben religiös begründet, dieser Hass auf Israel und eben nicht politisch begründet, da würdest du jetzt sagen, also du siehst das anders.
Man kann politisch Israel ablehnen und trotzdem abgrundtief antisemitische Dinge sagen. Der Kern dieser Haltung ist aber eine politische Haltung, die aus dieser antiimperialistischen Ideologie herauskommt, die sagt, dieser Staat, so wie er ist, darf nicht existieren. Und da ist es im Prinzip egal, ob es ein jüdischer Staat ist oder nicht, wo dann Iraner sagen würden, Antisemitismus ist nicht Antizionismus und andersrum. Und wo Iran dann sagt, wir haben ja auch jüdisches Leben bei uns und gegen die haben wir nichts. Diese politische Haltung schützt aber nicht davor, die jüdische Weltverschwörung zu bemühen und Aussagen zu treffen, die natürlich wirklich einfach antisemitisch sind. Es ist aber trotzdem dann, glaube ich, eine wichtige Differenzierung, die wir brauchen, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, woher das rührt. Es ist nicht einfach nur Judenhass. Es ist wirklich dann, es geht um das, was Iran Staatsprojekt Israel nennt. Und das ist dann natürlich für uns, wenn wir das in einem deutschen Kontext diskutieren, überhaupt nicht voneinander trennbar war.
Mhm. Ein Faktor, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ist Saudi-Arabien in dieser ganzen Konstellation. Du hast gerade gesprochen von der religiösen Ideologie und der starken Identifikation am Anfang, vor allen Dingen als Vertreter einer muslimischen Weltgemeinschaft, die gegen Unterdrückung ist und eben Widerstand leistet. Und dann andererseits gibt es ja dieses Diktum vom schiitischen Halbmond, also der sich quasi erstreckt vom Libanon über Teile Syriens, Irak, runter dann quasi über Bahrain bis zum Jemen, dass das so bezeichnet wird eben als der Halbmond. Und eben die Antithese ist zum wahhabistischen, also zum sunnitischen Saudi-Arabien. Und beide eben um die Vormachtstellung in dieser Region kämpfen und man alle Konflikte, also mit jedem einzelnen Land, eigentlich vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung deuten muss. Findest du das schlüssig, also auch diese Beschreibung des schiitischen Halbmondes?
Also ich würde zumindest sagen, dass sie alleinstehend irreführend ist, weil sie nämlich die schiitische Dimension der iranischen Außenpolitik überbetont. Also als würde es immer nur um Schiiten gehen. Wie vorhin schon gesagt, wenn man Kämpfer rekrutieren will, die jetzt zum Beispiel, weil ISIS in Syrien ist und irgendwie einen für die Schiiten wichtigen Schrein wie die Zainabiyya zum Beispiel erobern will, dann rekrutiert man mit dem Slogan, man muss diesen Schrein verteidigen gegen die ungläubigen Wahhabiten. Und das ist natürlich hochschiitisch aufgeladen in der Sprache, in der Rekrutierungsmethode. Aber das trifft nicht die gesamte Ausrichtung, was die geostrategischen Interessen Irans betrifft, die sicherheitspolitischen und Wirtschaftsinteressen. Und deswegen würde man auch beim iranisch-saudischen Verhältnis, muss man die Religion als Dimension sicherlich dazu zählen oder die ideologische Dimension. Aber hier haben wir es einfach, wenn wir uns das auf einer Weltkarte ansehen, diese Region um Iran herum, da sind Iran und Saudi-Arabien zwei von der Fläche her recht gleich große Staaten. Natürlich ist Saudi-Arabien von der Fläche etwas größer, Iran ist von der Bevölkerungszahl her deutlich größer, aber die stechen sehr ins Auge, wenn man sie vergleicht mit den unmittelbaren Nachbarn beider Länder. Und dass da quasi eine Rivalität und ein Wettbewerb herrscht, ist quasi geografisch vorbestimmt. Und die Konflikte sind aber aus meiner Sicht primär sicherheitspolitisch. Da geht es wirklich darum, wer bedroht wen zum einen territorial vielleicht oder aber eben Einflussmöglichkeiten in der Wirtschaft einzelner Länder, welche Gruppen werden in Irak von wem unterstützt, welche Gruppen in Bahrain, und das sind dann eigentlich eher sehr, sehr politisch aufgeladene Themen, die dann aber in einen religiösen Deckmantel gepackt werden.
Würdest du das auch so sagen für Syrien? Also wenn wir uns jetzt mal Beispiele rausgreifen?
Ja, also gerade bei Syrien ist es ja auch für Iran, wenn man das im Prinzip als Priorität wirklich für Iran einmal ranken will, dann ist Irak als Land mit 1400 Kilometer langer Grenze besonders wichtig in iranischem Sicherheitsempfinden. Wie ist die Situation in Irak? Wie ist die Situation in Afghanistan an Nummer 2 mit 900 Kilometern Grenze? Dann ist Libanon für Iran unendlich wichtig, weil im Süden Libanons die Hezbollah ist, die man mit aufgebaut hat Anfang der 80er Jahre als eine Streitkraft, die Israelis aus dem Libanon vertreiben soll. Und dann auch als eine Art, ich nenne es jetzt mal so, Verteidigungsfront außerhalb des eigenen Landes, damit die Israelis nicht zu heftig gegen Iran zum Beispiel auch vorgehen. Und um diese Drohgebärde aus dem Südlibanon gegenüber Israel noch aufrechterhalten zu können, brauchte man gute Beziehungen zu Syrien.
Dass man quasi diesen Transitkorridor schaffen kann bis ans Mittelmeer.
Dass man im Prinzip Zugang zum Libanon hat über Syrien. Und ich würde quasi so weit gehen, dass Syrien für Iran wegen Libanon so wichtig ist und nicht alleinstehend für sich. Und
es also gibt nicht, weil es super ist, also man kann ja auch argumentieren, das ist eigentlich der einzige Staat, mit dem man eine strategische Partnerschaft schon lange hat, der einzige Staat, der auch im Iran-Irak-Krieg tatsächlich zum Iran gehalten hat.
Das hat die also ganze Sache natürlich vereinfacht.
Und jetzt auch ein Staat, der über Jahre ja so fragil war, dass Iran da wirtschaftlich total viel aufbauen konnte, also Straßen, weiß ich nicht, Telefonnetze, Infrastruktur und so weiter. Also, dass man sich da auch tatsächlich Geschäftsinteressen erhofft, dass man weiß, man hat darüber dann einen Zugang zum Mittelmeer, kann dort über Häfen möglicherweise Handel betreiben. Also, das sind doch gewichtige ökonomische Gründe, auch weshalb Syrien für sich selber stehend sehr relevant ist als Partner.
Das sind mit Sicherheit wunderbare Nebeneffekte.
Nebeneffekt, okay.
Ja, also ich würde das tatsächlich
also
so
würde
nennen.
Also würde ich sagen, das ist quasi deren strategisches Interesse zu sagen, wir brauchen diesen großen Staat nebenan, den wir teilweise kontrollieren können, weil er in einer latenten Instabilität ist, wo wir unsere Geschäftsinteressen und auch politische Interessen gewahrt sehen.
Also ich glaube, dass sowohl in Syrien als auch in Irak Iran ganz genau weiß, wo auch die Grenzen der Einflussmöglichkeit sind. Wir müssen aber tatsächlich bei Syrien uns nochmal vergegenwärtigen, du hast es schon erwähnt und das ist unendlich wichtig, der einzige Staat in Irans Nachbarschaft und in dieser Region, der sich während des Iran-Irak-Krieges nicht auf die Seite von Saddam Hussein gestellt hat, ist Syrien gewesen, durch den Vater von Bashar al-Assad, nämlich Hafez al-Assad. Und das hatte natürlich nochmal ganz andere Gründe, da war es auch eher die Konkurrenz unter Baathisten. Aber das heißt, das ist quasi erstmal auch eine Loyalität und natürlich ist Syrien auch an für sich stehend geostrategisch interessant, aber noch essentieller ist im Grunde genommen für Iran in dem Weltbild, was die iranischen Sicherheitsstrategen, und das sind alles dieselben Leute seit Tag 1 nach der Revolution, ist sozusagen, sich verteidigen zu müssen, sich schützen zu müssen vor möglichen Angriffen der Feinde, die man natürlich ein Stück weit sich selbst geschaffen hat. Also das brauchen wir gar nicht in Frage stellen. Und daher ist die Priorität im Grunde genommen immer Sicherheit Iraks oder irakisch-iranische Grenzsicherheit, iranisch-afghanische Grenzsicherheit, und soweit es geht, eine Stabilität in zwei Ländern, die natürlich überhaupt nicht stabil sind. Und dann der Zugang zur Hezbollah im Süden Libanons durch Syrien, weshalb man Syrien unter keinen Umständen zu einem Land werden lassen wollte, der Iran feindlich gegenübersteht. Dass das natürlich zu diesem scheußlichen Krieg in Syrien geführt hat und Iran auf der Seite von Bashar al-Assad steht, ist an gnadenlosem Festhalten an dieser strategischen Ziel nicht zu überbieten.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass das ein Ansatz einer Verteidigung sei. Also, dass das so zumindest gesehen wird im Iran. Ne? Da wird ja häufig gesprochen davon, dass das eine sehr offensive Art ist, sich selber zu verteidigen.
Ja.
Von außen wird behauptet, es sei expansiv. Und man kann ja tatsächlich in bestimmten Ländern, also ich denke jetzt auch an den Irak,
ja,
schon davon sprechen, dass das nicht nur um Verteidigungsinteressen geht. Also wenn da gezielt, auch mit dieser Methode quasi Hezbollah, also die hat man übernommen, kann man argumentieren, zumindest teilweise, strategisch Milizen aufgebaut werden, die dann integriert werden in die irakischen Sicherheitskräfte, die teilweise aber auch denen ein bisschen widersprechen, dass man dann in die hohen politischen Kreise kommt, Ministerien besetzt, also tatsächlich Ministerposten einnimmt, von Iran-loyalen Menschen eben geführte Ministerien hat. Das ist doch mehr als nur zu sagen, wir verteidigen uns. Da ist doch, da steckt doch ein Plan hinter und da steckt, finde ich, auch einen zumindest Politikansatz, der nicht auf Befriedung aus ist, sondern auf eine gewisse Destabilisierung, also Länder in einer Schwebe zu halten, um selbst möglicherweise profitieren können.
Also ich glaube, das, was Iran als Verteidigung oder generell, das gilt für Iran, das gilt auch für andere Akteure, dass man diesen Begriff der sogenannten Vorne-Verteidigung oder der Forward Defense. Vorne-Verteidigung heißt, man verschiebt die eigene Verteidigungsfront sogar außerhalb des eigenen Landes, um das eigene Territorium sicher zu halten.
Und ja, aber das ist doch ein Hegemonialanspruch. Dann denkt man eigentlich als Großreich und seine Grenzen größer, als sie sind.
Also von Hegemonialanspruch ist das noch sehr weit weg. Aber wovon es nicht weit weg ist, ist, dass das, was dann aus iranischer Sicht voll auf Verteidigung des eigenen Territoriums ausgerichtet ist, wird natürlich von außerhalb Irans als Expansion über das eigene Territorium hinaus verstanden. Und diese Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung, Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung ist, denke ich, ein Kernproblem des iranischen Verhältnisses mit vielen der eigenen Nachbarn. Und dass da auch das durchaus das Verständnis auf iranischer Seite, zumindest nach außen getragen, das Verständnis fehlt, um das mal anzuerkennen. Dass man sagt, ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass Iran die Länder, in denen Iran jetzt Einfluss hat oder auch Präsenz hat, dass Iran diese Länder destabilisiert hat. Die sind instabil gewesen und Iran ist recht clever darin, und du hast vollkommen recht, mit mittel- und langfristiger Strategie sich Akteure in diesen instabilen Kontexten, wie sie Afghanistan, Jemen, Irak gewesen sind, aufzubauen, von denen Iran glaubt, irgendwann werden die bedeutend sein. Und werden dann nicht mehr nur Milizen sein, sondern hybride Akteure, indem sie halt eine Streitkraft sind, aber dann irgendwie auch Parlamentarier sind, Minister sind oder quasi im Kabinett einer Regierung sind. Und dann sind sie halt so ein Zwitterwesen. Und dann kann man sie aus einem Staat ja nicht mehr ausgrenzen.
Also da würde ich, glaube ich, teilweise widersprechen. Natürlich gibt es diese langfristige Strategie, dass man auf zukünftige Partner setzt und sich überlegt, wer könnte da eigentlich an Einfluss gewinnen. Aber du siehst es ja, du hast Afghanistan angesprochen, da sieht man das eindeutig. Man hatte über lange Jahre eine klare Feindschaft mit den Taliban.
Ja.
Das hat sich inzwischen radikal geändert, dass man eine sozusagen hybride Strategie fährt und die teilweise fördert. Und gleichzeitig aber der Regierung in Kabul sagt, wir sind auch auf eurer Seite. Also man ist auf beiden Seiten.
Stimme ich dir zu. Und ich glaube,
das ist vor dem Hintergrund der Friedensgespräche findet das statt, dass man eben nicht möchte, dass beide zueinander finden und es einen Frieden gibt, sondern dass beide unterstützt werden vom Iran und man dann natürlich sich alles offen hält. Ne? Man kann mit beiden in der Zukunft kooperieren. Aber in der Situation jetzt nimmt man in Kauf, dass die Taliban auch weitere neue Gruppierungen bilden, die Iran nah sind und so weiter und damit natürlich auch Unfrieden stiften.
Ja, und ich fürchte, in einem dermaßen fragilen Kontext, in dem sich Iran auch wiederfindet mit den Nachbarländern Irak, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Aserbaidschan, Armenien, sogar ein Stück weit sogar Türkei, da ist so viel, was an Konfliktpotenzial, so viel, was passiert, so viel Fragilität in den einzelnen Staaten, also in den einigen Staaten mehr als in anderen, dass Iran nichts anderes übrig bleibt, als so ad hoc auch mal zu reagieren und auch eben opportunistisch und zu schauen, was entwickelt sich da gerade, in welche Richtung und dann auf einen bestimmten Zug mit aufzuspringen. Ich glaube, Hegemonialmacht, diesen Begriff, den du vorhin erwähnt hast und ich habe den so abgeschmettert, so ganz nonchalant. Hegemonialmacht wäre Iran, wenn Iran wirklich in der Lage wäre, diese Kontexte in einer Art und Weise zu lenken, dass die Akteure auch an die Macht kommen, die Iran will. Und ich glaube, dass das überspitzt, was Iran leisten kann. Dass man einen Anspruch hat und dass man das gerne erreichen will, aber davon ist Iran sehr, sehr weit weg.
Ich meinte auch nicht, dass es eine Hegemonialmacht in dem Sinne de facto ist, sondern den Anspruch hat. Also wenn man eben seine eigenen Grenzen nicht akzeptiert, sondern über die Grenzen hinaus Sicherheitsinteressen hat in anderen Ländern, aber so tut, als wären das die eigenen Sicherheitsinteressen so. Ne? Also das meinte ich damit. Ja. Und dass es ja durchaus viele Leute gibt, die darauf verweisen und sagen, da steckt eine langfristige Strategie hinter, eben viele Länder zu vereinen unter so einem Schirm und dann so etwas wie eine Hegemonialmacht zu sein, dass das gar nicht so vielleicht im Einzelfall dann eine Ad-hoc-Entscheidung ist, aber dass der langfristige Plan, auch die Gelder, die dafür ja investiert werden, über viele Jahre hinweg eben also in die Richtung gehen, dass man Hegemonialmacht werden möchte.
Also ich kann total nachvollziehen, dass das so wahrgenommen wird. Ich glaube aber, wenn wir uns zum Beispiel vergegenwärtigen, warum Iran in diese zum Teil ja militanten Gruppen oder Milizen, die auch dann erstmal rein nicht staatliche Akteure sind, investiert, ist ja auch zur Kompensation einer gnadenlosen militärischen Unterlegenheit, die man gegenüber sowohl regionalen Rivalen wie Saudi-Arabien, Israel, Vereinigte Arabische Emirate, ja sogar Katar, die sind alle militärisch um ein Vielfaches besser ausgerüstet als Iran. Und im Gegensatz zu diesen Staaten hat Iran auch keine Schutzmacht. Also weder Russland noch China ist eine Schutzmacht. Und Iran sieht sich natürlich in dieser militärischen Unterlegenheit. Und um dem irgendwie beizukommen, muss Iran Mittel der Abschreckung, Mittel der asymmetrischen Kriegsführung entwickeln. Das klingt jetzt ein bisschen hölzern. Abschreckung, indem man sagt, unsere Rivalen, unsere Feinde können wir niemals in einem Krieg besiegen, aber wir können sie kritisch treffen und ihnen tierisch wehtun. Das kann man, wenn man zum Beispiel ein Raketenprogramm hat, was in der Lage ist, nicht die US-Navy zu besiegen, aber ein Schiff empfindlich zu treffen. Das aus iranischer Sicht führt dazu, dass man zum Beispiel der Amerikaner ein Stück weit noch zurückhält vor dem, was sie nicht alles mit Iran machen könnten. Und asymmetrische Kriegsführung ist dann das mit den Milizen, dass man also die Truppen auf dem Boden hat im Südlibanon als quasi Ursprung in der Hezbollah, die eine Drohkulisse auf Israel ist und die natürlich dann beibehalten will. Und dass das zuallererst der eigenen Sicherheit, politisches Überleben, dann natürlich auch ein Stück weit wirtschaftliches Überleben, aber eben auch territoriale Sicherheit. Das ist zumindest die Logik, auf die das Ganze aufbaut. Dass das dann expansive Dimensionen annimmt, in der Außenwahrnehmung kann ich verstehen.
Ja, und das ist nämlich die Frage, es ist ja nicht nur Hardpower, über die wir jetzt hier vornehmlich gesprochen haben, sondern auch Softpower. Also, dass man tatsächlich kulturell die Einflüsse geltend macht. Also, es gibt dieses eine Beispiel der Islamischen Azad-Universität, die hat verschiedene Branches aufgemacht in ganz vielen Ländern, unter anderem im Libanon, in Afghanistan, und da soll eben schiitisches Gedankengut gelehrt werden und Bildung angeboten werden. Es gibt Radioprogramme, Fernsehen und so weiter in anderen Ländern. Das hat doch durchaus auch zum Ziel, Bevölkerung auf seine Seite zu bringen, zu beeinflussen, auch eine vielleicht soziale Bewegung darzustellen, so ein bisschen auch Hezbollah-mäßig, dass man einen sozialen Arm hat, nicht nur den militärischen und den politischen, sondern auch etwas für die Bevölkerung tut, eine Verbindung aufbaut, als Bildungsinstitution oder wie auch immer auftritt. Und das geht doch weit hinaus über nur eine sagen wir mal, sicherheitspolitische Interessen und Verteidigung von etwas.
Ich meine, schau mal, Kulturpolitik. Die Leute, die ich jetzt erwähne, werden sagen, Herr Tabatabai, wie können Sie das denn jetzt tun? Das Goethe-Institut.
Wie können Sie das denn tun?
Verbreitet natürlich auch, und zwar auch völlig zu Recht, deutsche Kultur im Ausland.
Ja gut, aber das ist jetzt so ein bisschen, das ist, finde ich, eine schwierige Parallelisierung. Ja, eben, aber ich verstehe, wo du hin willst.
Ich fange mal damit an. Ich fange mal damit an, dass man quasi glaubt, man hat inspirierende Kulturgüter.
Ja.
Das ist das eine. Dann hast du natürlich inspirierende Ideologie. Und wenn wir uns die Realität ansehen, dann hat Iran mal so gar nicht Hearts and Minds gewonnen in seiner regionalen unmittelbaren Nachbarschaft.
Also zumindest, sondern, wenn man an die Proteste denkt, jetzt Libanon, Irak und so Ende des letzten Jahres.
Wenn du daran denkst, aber auch
die keinen Bock mehr haben auf Iran. Ja.
Man braucht auch gar nicht. Also das ist ja quasi die stärkste Offenbarung, dass sich in diesen Protesten auch starke anti-iranische Haltung mischt. Das ist das eine. Zum anderen hat, wenn du dir das war für mich das Aussagekräftigste, wenn du dir den irakischen Wahlkampf angesehen hast, selbst die irakischen Akteure, von denen man weiß, dass die Teheran nahestehen, hätten sich niemals mit dem Ticket an die Also die hätten niemals gesagt, wir sind eine Pro-Iran-Partei, weil sie genau wussten, dann würden sie keine Stimmen bekommen.
Ja, weil selbst schiitische Geistliche sich ja distanziert haben im Irak, ne, vom Iran. Gab es ja auch diesen Angriff auf die Botschaft und so weiter. Also,
auf jeden Fall. Also das heißt, diese Art der Softpower, weil du gerade Softpower.
Du würdest dann sagen, die funktioniert nicht so richtig geil.
Iranische Softpower funktioniert in meiner Einschätzung nicht. Es gibt natürlich, weil es wäre völlig überzogen zu sagen, die ist non-existent. Das denke ich nicht. Aber in der Form, in der man es gerne hätte, würde ich jetzt erstmal sagen, iranische Hardpower ist in der Region wesentlich stärker als iranische Softpower. Und das liegt auch daran, dass natürlich die Softpower produzierende Maschinerie der Iran-Gegner auch sehr, sehr, sehr stark ist und iranische Softpower-Strategie aus meiner Sicht nicht so ausgefeilt ist wie die Hardpower-Strategie. Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, über Medien, über Universitäten oder vielleicht sogar geistliche Gelehrte, die kriegen hier und da sicherlich mal die Anerkennung und den Respekt, den sie wollen, aber ich sehe Iran nicht als sonderlich stark darin, in der Region Menschen für sich zu gewinnen, fernab von ganz schwerwiegend politischen Fragen.
Man stellt sich ja schon die Frage, was bringt das alles? Also wenn man das ganz kühl sieht vor dem Hintergrund eines Kosten-Nutzen-Kalküls, ne? Also es gibt keine genauen Zahlen, wie viel Iran ausgibt für diese, nennen wir es mal, Auslandsengagements. Das US-Außenministerium hat vor 2 Jahren gesagt, dass Iran nichtstaatliche Verbündete unterstützt, also vor allen Dingen Syrien, Irak und Jemen waren damit gemeint, mit circa 16 Milliarden Dollar. Das war seit 2012. Dazu hat sich auch ein Kommandeur der Post-Doran mal so latent geäußert, Ende September, mit einer Zahl. Es gibt allerdings keine genauen Angaben. Man weiß nur, es sind viele Milliarden. Mhm. Und der Selling Point aber von den iranischen Politikerinnen und Politikern ist zu sagen, eigentlich zahlen wir relativ wenig und wir bekommen sehr viel dafür.
Ja.
Wir haben einfach überall einen Fuß in der Tür und können überall unsere Sicherheitsinteressen, wie du es jetzt nennst, wahren. Stimmt das so? Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Kosten sind viel, viel höher, als man am Ende sagt.
Also du meinst, dass die Zahlen nominell, numerisch höher sind, die
und,
Kosten? Oder
und
quasi
auch die Folgekosten, also wo man sich quasi, wo man neue Fässer aufmacht, die man dann nicht mehr kontrollieren kann, wo man dann größere Probleme hat. Weshalb ja auch Leute im Iran bei den Protesten immer wieder sagen, hört auf, euch zu engagieren in diesen Ländern und da Geld hinzuschmeißen, wenn wir hier selbst kein Geld haben. Also die Frage, ob sich das am Ende vielleicht überhaupt nicht rechnet. So.
Nehmen wir mal kurz diese Zahl des US-Außenministeriums. Seit 2012 16 Milliarden. Das ist, wenn wir uns auch mal kurz erinnern, dass die iranische Verteidigungsindustrie sehr, sehr unterentwickelt ist, würde man jetzt aus iranischer Sicht argumentieren, und ich versetze mich jetzt mal in die Lage derer, die das zu verteidigen versuchen, dann würde man sagen, würden wir gemessen an dem, was wir in Mittel der asymmetrischen Kriegsführung, und das sind ja letztlich zum Beispiel besagte Milizen, investieren, würden wir das in konventionelle Rüstungsgüter investieren, müssten wir pro Jahr weitaus mehr als 16 Milliarden Dollar investieren. Und der Wert dessen, was uns sicherheitspolitisch diese Investitionen bringt, ist wesentlich höher, als wenn wir ein Äquivalent davon in konventionelle Kriegsindustrie investieren müssten. Dazu kommt, dass die Verbündeten Irans, und das ist jetzt kein Lob, das ist einfach nur eine Feststellung, unendlich billig auch sind. Also es ist im Vergleich, wir reden von einem Vergleich. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Hashd al-Sha'bi in Irak denke, die Volksmobilisierungseinheiten nennen wir sie im Deutschen oder Popular Mobilization Units, die 2014 ins Leben gerufen wurden, aus Irak heraus, um ISIS aus dem Land zu vertreiben. Und darin haben sich ja Einheiten gebildet, die Iran loyaler sind als der Zentralregierung in Bagdad.
Die aber finanziert werden weiterhin von der Zentralregierung, komischerweise, ne?
Und das ist eben
durch das Gesetz,
also
das
in Anführungsstrichen das Absurde. Diese Militäreinheiten sind integriert in den irakischen Staat. Iran zahlt da keinen Cent. Diese sind aber auf gemeinsamer strategischer, politischer Linie mit vielen Kommandeuren aus Iran. Die werden eingesetzt zum Teil in Syrien. Diese sind inzwischen zu einer politischen Fraktion im irakischen Parlament geworden, die sehr stark ist, die Fatah-Fraktion. Und sie sind inzwischen ein wichtiger wirtschaftlicher Akteur in Irak. Und das macht plötzlich mit wenig Investition bis gar nicht, wenn wir das jetzt mal wirklich, also ob jetzt unter der Hand irgendwelche Gelder fließen, werden
wir
ja nicht
zumindest
wissen.
Zumindest offiziell zahlt der irakische Staat dafür.
Zahlt der irakische Staat dafür, dass zum Beispiel, wenn Fluten in Iran sind, die Riesentraktoren, die ein iranischer Bürger noch nie gesehen hat, weil Iran unter Sanktionen steht und die nicht importieren darf, plötzlich über die irakisch-iranische Grenze in Flutgebiete im Südosten Irans kommen, um da wieder Aufbau zu machen. Und dann sagt natürlich auch der verstorbene Haj Rasim Soleimani, ohne mich und meine Netzwerke in Irak hätten wir diese Traktoren jetzt hier nicht. Und das ist, ne, das ich sage damit gar nicht, dass das alles ganz toll ist und dass man das nicht alles hätte auch viel besser lösen können mit versöhnlicher Diplomatie, mit, das ist ja eine ganz andere Frage. Es ist
selber wirklich, das Land vielleicht so aufbauen, dass man diese Traktoren hat zum Beispiel.
Dass man eine Politik gegenüber den USA fährt. Ich meine, schau mal, wir haben ja jetzt ja auch, also wir kommen jetzt vielleicht ein bisschen von Hölzgen auf Stöckskin, aber diese Vereinigte Arabische Emirate-Normalisierung mit Israel ist natürlich für die Vereinigten Arabischen Emirate, haben sie jetzt für quasi für immer den amerikanischen Kongress auch auf ihrer Seite. jeder US-Präsident, der noch so israelkritisch sein mag in Zukunft, wird nie am Kongress und am Senat vorbeikommen, wenn es um Regionalpolitik im Mittleren Osten geht. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben das für sich für immer auf ihrer Seite jetzt, oder zumindest erstmal. Iran hat eine solche Politik nie gefahren. Und ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass die auch in Iran nicht akzeptiert würde. Aber das ist jetzt gleich nochmal eine andere Diskussion. Aber natürlich sind das hohe Kosten einer dann doch am Ende häufig auf sehr stark Prinzipien pochende Politik nach außen. Und wo du vollkommen recht hast, ist das nicht unheimlich teuer und rechnet sich das nicht? Und da finden auch in Iran viele Debatten statt. Du hast es erwähnt, entweder manchmal bei Protesten, dass Leute anprangern, dass man sich offensichtlich mehr um Irak und Libanon und Gaza kümmert, als um Iran und um iranische strukturell benachteiligte Regionen in Iran selbst. Und da würde ich aber halt auch sagen, wenn das Management und die Korruption im Land selber in den Griff käme, könnte man die Geldtöpfe, die es auch im Inland gibt, völlig unabhängig von Auslandsgeldern, die würden auch ausreichen, um sich um die eigene Bevölkerung zu kümmern. Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet, aber das sind, glaube ich, so Fragen, die werden auch in Iran selbst sehr, sehr hitzig diskutiert. Und da gibt es auch immer wieder mal so etwas wie eine kleine Sinnkrise, von der man mitbekommt, und die wird auch manchmal medial diskutiert, aber wenig mit öffentlichen Debatten, deswegen bleibt es einem häufig verborgen.
Ich finde, wir könnten jetzt ja auch noch eigentlich stundenlang diskutieren, aber wir sind schon längst am Ende dieses
genau, ich
Podcasts.
Mein, ja.
Aber ja, also tatsächlich, da gibt es doch ganz, ganz viele Themen, finde ich. Müssen wir vielleicht nochmal spezifisch
schnappen
wir uns wieder was, wenn sich was
Kontext
anbietet.
Und holen uns genau. Da mal nochmal jemanden dazu. Das können wir auf jeden Fall machen, weil da gibt es unendlich viel zu sagen und unendlich viele Fragen, die wir jetzt auch aufgeworfen haben, aber gar nicht erst groß abfrühstücken konnten.
Genau, aber wir wollten ja erstmal so einen groben Überblick geben über die Regionalpolitik und schauen dann, was wir spezifisch danach machen.
Ich denke, das haben wir gemacht. Ja. Steffi, du hast ja schon zu Recht darauf hingewiesen, dass wir schon extrem fortgeschritten mit der Zeit sind, aber wir müssen noch und wir werden noch ein Follow der heute reinpacken. Und wir haben ja heute sehr viel über Gesang gesprochen, in seiner bestmöglichen Form im iranischen Kontext.
Ich sehe da wieder so eine Überleitungsrampe von dir.
Sehr gut, genau. Ja. Und wir kommen jetzt zu einer Art des Gesangs, die, ich sag mal, melodisch und phonetisch nicht gerade durch Brillanz überzeugt, aber durchaus durch Dramaturgie. Sollen wir mal reinhören?
Ja, gerne. What? Also man fragt sich so, was passiert da? Es geht direkt ins Ohr, aber überhaupt nicht ins Herz.
Genau, um vielleicht muss so man die auch das Video dazu sehen.
Ja, aber das ist eine Fantasiesprache, oder was passiert da? Was wird da gesprochen?
Richtig gehört, okay. Diese Sprache gibt es natürlich nicht, die der Mann da gesungen hat. Und ich würde fast das so deuten, weil es manchen Leuten einfach die Sprache verschlägt. Bei dem Ausmaß an Problemen, die iranische Bevölkerung belasten. Denn man sieht diesen jungen Mann, mit fescher Frisur, oder? Wie fandst du seine Frisur?
Besser als deine heute.
Okay, einverstanden. Das lasse ich durchgehen. Nee, dieser junge Mann steht dann da.
Nur kurz und zum Hintergrund. Du hast heute einen Bad Hair Day. Angeblich, ich sehe das nicht. Aber
danke für,
das ist,
für das nachgeschobene Lob. Aber um auf diesen jungen Mann zurückzukommen, der brüllt sich da einen aus dem Leib, weil er quasi repräsentativ für die iranische Bevölkerung steht und dann all die Dinge aufzählt und auch in Erscheinung treten lässt, die Menschen gerade in Iran so belasten.
Und das sieht man aber in den Untertiteln. Also da werden dann quasi die einzelnen Probleme personifiziert.
Richtig. Und das Video kann man sich ansehen. Der gute junge Mann hat auf Instagram einen Account, MahdiDub1. MahdiDub1. Da kann man sich diese Videos ansehen, die er macht. Da sind viele lustige, auch manche nicht ganz so lustige dabei, aber dieses ist durchaus gut gemacht. Und erinnert mich an etwas, was du mal mitgebracht hattest, dieses Video, wo Leute tanzen, obwohl sie eigentlich keine Partys mehr feiern sollen wegen Corona. Und dieser Umgang, diese bittersweete Form des Umgangs mit Krisen, also ein Humor, wo man wirklich viel lacht, weil es einfach witzig gemacht ist.
Aber und das aber so kurz vorm Abgrund ist eigentlich, ne? Noch genau. Lachen vorm Abgrund, ja.
Richtig. Und diese Figur in diesem Video zeigt eben sehr deutlich, was es alles so an verschiedenen Dingen, von Aussagen von irgendwelchen Leuten im Fernsehen bis hin zu wirtschaftlichen Problemen, Corona und eben einem viel zu geringen monatlichen Subventionszahlungen, die die Menschen bekommen, ist eine recht witzige Form des Umgangs, die in sozialen Medien in Iran voll abgeht.
Ich danke dir sehr, das hast du schön beschrieben. Kann man sich angucken, dann macht es vielleicht noch mehr Sinn, ne?
Klingt nicht so schön, ja. Sieht umso besser aus, aber ich dachte, ja. Ich pitche das hier, mach die Dab 1 auf Instagram. Gut, aber Steffi, dein MacBook macht auch gleich keinen Akku mehr.
Nee, also, und ich muss mir jetzt auch die Haare machen, ehrlich gesagt. Also einer von uns beiden muss das machen, ich sag nicht wer.
Gut, damit wir das auch offen gelassen haben, freuen wir uns dann. Beim nächsten Mal haben wir die US-Wahlen, glaube ich, hinter uns, ne?
Und vielleicht eine Dauerwelle.
Okay, jetzt wird es dann doch zu Gossip-mäßig.
Ja.
Wunderbar.
Okay.
Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.